Ja, guten Tag allerseits. Das ist unser erster Vortrag, der die Befunde unserer Forschung der letzten Jahre versucht, auf einen Nenner zu bringen. Wir haben uns mit der Geschichte der Netzpolitik in Deutschland befasst. Und man kann die Beobachtungen zusammenfassen, dass diese Entwicklung einiges gemeinsam hat mit dem Aufstieg und Fall eines Popstars. Aus der Nische bewegt er sich ins Rampenlicht, genießt eine Weile die Aufmerksamkeit und dann verschwindet er wieder ins Abseits. Heute ist es unsicher, ob die Netzpolitik sich als eigenständiges Politikfeld etablieren wird, ob sie also überlebt oder ob sie sich nach und nach wieder deinstitutionalisiert und vielleicht das Schicksal teilt mit einigen anderen politischen Themen, die mal sehr wichtig gewesen sind. Man denke zum Beispiel an die Gender- und Gleichstellungspolitik. Die ist so gemainstreamt worden, dass sie heute nur noch ein Querschnittsthema ist, mit dem sich viele Ministerien und andere Agenturen beschäftigen. Bei Netzpolitik wissen wir das noch nicht. Eine unserer zentralen Thesen, die wir heute vorstellen, ist, dass sich Politikfelder langfristig immer um etwas etablieren, was man als ein schützenswertes Gut bezeichnen könnte. Aus der Umweltpolitik kennen wir das, dass Wasser, Luft, Boden allgemein als schützenswerte Güter anerkannt worden sind. Im Datenschutz könnte man sagen, dass das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung sehr wichtig gewesen ist dafür, dass sich Datenschutzpolitik hat etablieren können und als eigenständiges Feld anerkannt worden ist. In unserem Vortrag jetzt zeichnen wir nach, wie Netzpolitik versucht, ein solches Schutzgut zu etablieren und in welchem Maße das gelingt. Wir fassen das jetzt noch mal kurz zusammen, was so unser theoretischer Rahmen ist. Politikfelder brauchen Schutzgüter, um sich etablieren zu können. Und diese Schutzgüter wiederum brauchen einen ganz klar ausgewiesenen Allgemeinwohlbezug, der auch über das engere Feld hinaus Geltung beanspruchen kann. Auch Leute, die sich nicht aktiv mit Datenschutz befassen, erkennen das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung an. Wenn Politikfelder und Schutzgüter einmal etabliert sind, dann sind sie so selbstverständlich geworden, dass sie nicht mehr begründungsbedürftig sind. Man lebt einfach mit ihnen, aber sie wirken natürlich trotzdem weiter. Sie wirken unter anderem durch das, was wir als Space of Possibles bezeichnen. Sie definieren nämlich die Do's und Don'ts, das, was man denken, glauben, fordern darf und was kategorisch ausgeschlossen worden ist. Beispielsweise einen Vortrag pro VDS auf der Republika zu halten. Politikfelder beeinflussen, deshalb ist das wichtig, was wir hier rausgefunden haben, materiell die Politikentwicklung. Es macht einen Unterschied, ob Netzpolitik sich als Politikfeld etabliert oder nicht. Das werden wir jetzt anhand der Geschichte der deutschen Netzpolitik zeigen.
Ja, wir klopfen die Geschichte der deutschen Netzpolitik daraufhin ab, ob es gelungen ist, ein überzeugendes Schutzgut für Netzpolitik zu definieren. Dabei erzählen wir keine Siegergeschichte des Internets als Technologie oder einzelne Personen, sondern wir rücken Begriffe ins Rampenlicht. Ob wir zum Beispiel von Cyber-, Netz- oder Digitalpolitik sprechen, ist nicht nur eine Stilfrage, weil die Begriffe mit bestimmten Deutungen des Internets und dessen Gestaltung verknüpft sind. Wir schauen uns die Auseinandersetzungen um alternative Deutungen des Internets an und erzählen Netzpolitik dann als Begriffsgeschichte, in der sich unterschiedliche Themen und Gruppen durchsetzen. Bei einer Politikfeldgeschichte werden auch immer bestimmte politische Alternativen eingegrenzt und damit auch immer bestimmte Deutungen unsichtbar gemacht. Der Ursprung für ein netzpolitisches Schutzgut liegt im Streit um das gute Datennetz in den 80er Jahren. Streitpunkte waren damals die Architektur und die Standards der Netze und die Kontrolle über das Netz und damit auch die Frage, wer unter welchen Bedingungen Zugang zu den Netzen haben kann. Der Status quo waren damals die Netze der Bundespost, das heißt proprietäre Netze mit nationalem Horizont. Die Post hatte damals noch das Fernmeldemonopol und konnte damit bestimmen, wer welche Geräte zu welchem Preis ans Netz koppeln konnte. Datennetze wurden aber dann politisch, weil zwei Communities den Postnetzen eigene Versionen und Visionen von Datennetzen entgegensetzten. Das war zum einen die Computersubkultur mit ihren selbstverwalteten Datennetzen, sogenannten Mailbox-Netzwerken, und der Praxis der sogenannten Datenreisen, das heißt, sich Zugang zu weltweiten Netzen zu verschaffen, den man sich damals noch entweder relativ teuer erkaufen oder eben erhacken musste. Zu der Computersubkultur zählen wir Organisationen wie den Chaos Computer Club, aber auch den FIF oder den Föbot, heute Digital Courage, alles Organisationen, die in den 80ern entstanden und sich bis heute auf unterschiedliche Weise netzpolitisch engagieren. Die Subkultur vereinte damals der Gedanke, Computer emanzipatorisch zu nutzen, das heißt abseits von kommerziellen oder sicherheitspolitischen Zwecken. Die zweite Community mit einer neuen Vorstellung von Datennetzen waren Deutschlands Internetpioniere mit ihren Wissenschaftsnetzen. Das waren vor allem Informatiker und Ingenieure an den Unis in Dortmund und Karlsruhe zum Beispiel. Hier entwickelte sich eine Art Ästhetik der offenen Netzarchitektur. Ein gutes Netz war in ihrer Sicht kompatibel, praktikabel, dezentral und robust. Eigenschaften, die vor allem dem Internetprotokoll TCP/IP zugeschrieben wurden. Diese zwei Communities mit jeweils sehr eigenen Praxiskontexten legen den Grundstein für ein Schutzgut der Internetpolitik, das Ideal offener globaler Computernetze. Es war eine Vorstellung, die eben ganz anders war als die staatlich verwalteten und tarifierbaren Netze der Telefonwelt. Aber das Ideal ist noch nicht politikfeldtauglich. Es beschränkt sich nur auf eine sehr kleine Community und das Internet hat sich auch noch nicht durchgesetzt. Auch 1990 bilden die Dienste der Telekom den Mainstream und stehen, wie man hier in dieser Telekom-Werbung sieht, vor dem Durchbruch. Das war auch relativ plausibel, denn die öffentlichen Mittel waren reserviert für sogenannte OSI-Protokolle. Das heißt, die deutsche Forschungspolitik setzte nicht auf das Internetprotokoll TCP/IP, sondern auf das OSI-basierte Postprodukt DATEX-P. In den 90ern wird die Idee offener Datennetze dann auf das Internet übertragen. Also das Internet wird langsam zum Schutzgut, es muss aber noch entdeckt werden und vor allem Anhänger finden. Staat und Gesellschaft beginnen sich vor allem aus der Brille der Informationsgesellschaft mit dem Internet auseinanderzusetzen. Der Begriff war damals stark durch die EU und wirtschaftliche Kategorien geprägt. Telekommunikation wurde liberalisiert und die Bundespost verlor ihr Monopol. Allerdings weniger als Errungenschaft der Forderungen oder Befürworter freier globaler Netze, sondern als wirtschaftsliberales Projekt. Es galt, einen Markt zu schaffen für eine vormals öffentliche Dienstleistung. IT war ein Industriezweig und ein Produktionsfaktor der Zukunft und Internet war ein Teil davon. Charakteristisch für die 90er war auch der Begriff Multimedia, das Wort des Jahres 1995. Der Begriff zeigt vor allem auch, wie typisch medienpolitische Kategorien nicht mehr funktionieren, zum Beispiel die Trennung zwischen Rundfunk und Presse oder zwischen Individual- und Massenkommunikation. Deshalb erdachte man sich das Internet als Phänomen der Medienkonvergenz. Also man erkannte, wir haben hier ein neues Phänomen, aber die staatliche Regulierung des Internets begann aus der Logik bestehender Politikfelder. Eines der ersten Internetgesetze war zum Beispiel das Produkt der Frage, was ist das Internet jetzt? Telekommunikation oder Rundfunk? Das endete dann mit einem Kompromiss, bei dem das Internet aufgeteilt wurde zwischen Telediensten und Mediendiensten. Es war also auch ein Internet der Dienste und weniger eine anwendungsoffene Kommunikationsstruktur. Auch gab es erste Überwachungsgesetze, also auch die Sicherheitspolitik begann, das Internet in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig entstand im und über das Netz ein Diskurs gegen diese Logik, gegen die Vereinnahmung des Internet durch Regeln bestehender Politikfelder. Es etablierte sich ein gewisser Autonomieanspruch einer jungen Netzgemeinde. Der äußerte sich in einer kleinen Fachöffentlichkeit, zu der die Computersubkultur der 80er gehörte, aber auch schon erste Internetverbände und erste Netzpolitiker. Es entsteht eine implizite kleine Koalition von Internetverstehern, die betont, das Internet ist ein Raum mit eigenen Regeln. Und wir brauchen entweder internetgerechte Regeln oder vielleicht auch gar keine staatlichen Regeln. Die Idee etablierte sich, dass das Internet sich durch eine Netiquette selbst regulieren könnte. Das Schutzgut erweitert sich also von der Netzarchitektur auf die konkrete Nutzungsebene. Schützenswert wird das Internet als freier Kommunikationsraum und offene Infrastruktur jenseits des staatlichen Zugriffs. Aber auch wenn das Internet ab Ende der 90er als Technologie mainstreamfähig wird, wird es das Schutzgut noch nicht. Es setzt sich nicht in der breiten Politik oder Öffentlichkeit durch. Das kann man auch ganz schön daran sehen, dass sich beispielsweise der Gegenbegriff der Zivilgesellschaft, der Kommunikationsgesellschaft, nicht durchgesetzt hat. Zivilgesellschaftliche Gruppen haben den Begriff der Informationsgesellschaft beispielsweise eher abgelehnt, waren aber gezwungen, sich darauf zu beziehen, wenn sie sich in der Debatte um das Internet damals beteiligen wollten.
So, jetzt sind wir in den 2000er Jahren angekommen und die Dinge beginnen sich zu ändern. Wir sehen erstmal in den frühen 2000er Jahren eine Zunahme von NGOs, Organisationen, die sich explizit netzpolitische Themen auf die Fahnen geschrieben haben und sich aufmachen, das freie Internet, die offene Infrastruktur zu verteidigen. Das findet aber zunächst weitgehend im Windschatten der Öffentlichkeit statt. Das Schutzgut ändert sich dann aber, weil es gelingt, die Idee eines offenen, freien Internets mit dem Schutz von Menschenrechten zu verbinden. Das kann man beobachten etwa ab Mitte der 2000er Jahre. Und das verschafft der Idee eines offenen Internets wirklich eine neue Öffentlichkeit, neue Akteure, die sich darum kümmern, auch neue Expertise entsteht hier. Das heißt nicht, dass das alles eine einzige Gemeinde wird. Man kann sagen, dass beispielsweise die Datenschützer, die zwar mit den Zielen sympathisieren, immer noch eine eigene Community darstellen. Aber trotzdem entstehen immer mehr Organisationen, die sagen, das Internet als solches ist ein schützenswertes Gut. Das Internet als offene Infrastruktur wird also mit einer Art Allgemeinwohl-Rhetorik aufgeladen. Und wir würden sagen, dass in dieser Zeit um 2005 herum das Schutzgut tatsächlich so einen ikonischen Pop-Charakter bekommt, weil es cool wird, sich mit dem Internet zu befassen und dessen Freiheit zu verteidigen. Wir können mehrere ikonische Beispiele identifizieren, an denen man sehen kann, dass die Idee eines offenen, freien Internets tatsächlich Deutungsmacht erlangt. Das erste Beispiel ist die Zensursula-Debatte, die sich mit dem Schlachtruf Löschen statt Sperren durchgesetzt hat. Und zwar in einer Weise durchgesetzt hat, dass sich die etablierte Politik darauf beziehen musste. Anders als das in der Informationsgesellschaftsdebatte gewesen ist, wo Ministerien und etablierte Politik die öffentliche Diskussion bestimmt haben und sich zivilgesellschaftliche Organisationen darauf beziehen mussten, ist es nun andersrum. Netzpolitische Begrifflichkeiten wie eben Netzpolitik, aber auch die Forderungen, die aufgestellt werden, werden zum Gegenstand der etablierten Politik und werden dort aufgegriffen und man muss sich seitens des Parlaments und der Ministerien tatsächlich darauf beziehen. Und das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Politik von Ursula von der Leyen, nämlich sich gegen Kinderpornografie zu stellen, ja eigentlich gesellschaftlich vollkommen anerkannt ist. Eigentlich könnte man denken, hatte sie das Wohlwollen von Journalismus, von Öffentlichkeit, von Politik auf ihrer Seite. Und trotzdem ist es gelungen, sie in die Defensive zu treiben mit diesen netzpolitischen Forderungen. Man merkt die Deutungsmacht dieser Zeit auch daran, dass de Maizière damals netzpolitische Thesen aufgestellt hat. Also auch er hat die Sprache der netzpolitischen Community aufgegriffen. Und schließlich kann man eigentlich auch die Geschichte der Piratenpartei unter diesen Vorzeichen lesen. Was die Piratenpartei versucht hat, ist dieses netzpolitische Kerngeschäft, die Idee von Open Access, von freier Infrastruktur etc. über das Themenfeld der Netzpolitik hinauszutragen und ihm sozusagen einen gesellschaftlichen Status zu verleihen, der auch in anderen Politikfeldern bestimmend wird. Und damit ist sie gescheitert. Es ist nicht gelungen, langfristig netzpolitische Forderungen, das Gedankengut, dieses Schutzgut, wie wir es nennen, auch in anderen Politikbereichen zu verankern. Hier kann man gewissermaßen die Grenzen dieses Expansionsprozesses der netzpolitischen Community sehen. Also das Scheitern der Piratenpartei zeigt auch die Grenzen der Allgemeingutfähigkeit des Schutzgutes offenes Internet. Und jetzt kommen wir abschließend in die 2010er Jahre und da begegnet uns eine ganz merkwürdige Entwicklung, nämlich der Begriff Netzpolitik selber gerät fast in Vergessenheit. Er verliert seinen Pop-Status und wird wieder marginal. Und gleichzeitig ist auch das Thema offene Infrastruktur keins mehr, das irgendwen hinter dem Ofen vorlocken würde. Wir haben gesehen, dass das Thema Netzneutralität nie wirklich gegriffen hat. Es ist immer als zu kompliziert und auch als zu marginal wahrgenommen worden, um wirklich Mobilisierungseffekte zu haben, anders als wir das beispielsweise im Urheberrecht erlebt haben. Stattdessen kommt jetzt das Thema Daten auf. Und dieses Thema Daten ist, so wie wir das beobachten, doch primär wirtschaftspolitisch besetzt. Und es hat sich nicht eine Art Gegenentwurf heute etablieren können, der sozusagen ein visionäres Schutzgut für das Thema Daten etablieren würde. Wir können zwar gewisse Elemente erkennen, die so ein Schutzgut ausmachen könnten, Data Commons, offener Zugang zu Daten, eine Prise Datenschutz müsste natürlich auch dabei sein. Also man sieht Bausteine, aber es hat nicht gegriffen in so einem Sinne, dass man von einer ähnlichen Deutungsmacht sprechen könnte, wie wir sie in den 2000er, in der Mitte der 2000er Jahre haben.
Was wir hier sehen, ist, dass wir die Geschichte, die wir gerade erzählt haben, ganz grob und etwas plakativ in drei Phasen einteilen können. In den 90ern unter dem Oberbegriff Informationsgesellschaft über das Internet gesprochen, in den 2000ern unter dem Begriff Netzpolitik und in den 2010ern unter den Begriffen Digitalisierung und Cyber. Das zeigt zum einen die Karriere in quantitativer Hinsicht, die die Begriffe in den jeweiligen Phasen gemacht haben. Es zeigt aber auch den Bedeutungswandel von Internet in der öffentlichen Debatte im Zusammenhang mit diesen Begriffen. Innerhalb dieser Begriffe setzen sich je unterschiedliche Akteure und Themen durch. Hier können wir zum Beispiel für die Phase Netzpolitik in den 2000ern nochmal messbar beobachten, dass man es in der Netzpolitikphase geschafft hat, ein Schutzgut für Internetpolitik mainstreamfähig zu machen und das im Zusammenhang mit der Verknüpfung von Grund- und Freiheitsrechten, hier durch die Wörter Datenschutz, Bürgerrechte und Freiheit angezeigt. Nur in der Phase gelingt es, sicherheits- und wirtschaftspolitische Deutungen des Internets herauszufordern. Das sehen wir auch dadurch, dass in den 90ern unter der Informationsgesellschaft wie heute mit dem Digitalisierungsdiskurs wirtschaftliche Begriffe wie Industrie oder Industrie 4.0 in den Vordergrund rücken. Hinzu kommt heute Cyber sozusagen als Sicherheits- oder fast komplett sicherheitspolitisch gefärbter Begriff.
Der hat auch eine große Umdeutung erfahren, ne? Der Begriff Cyber hat in den 90er Jahren was ganz anderes bedeutet als heute. Auch hier ist eine Umwertung wirklich zu sehen im Hinblick auf Wirtschaft und sicherheitspolitische Themen.
Ja. Man kann auch sehen, dass sich die, also zum einen haben sich die Themen geändert, aber auch die Institutionen und Personen, die jeweils mit den Begriffen verknüpft werden, sind andere. In den 90ern, so wie heute, stehen Regierungsakteure und Institutionen stärker im Vordergrund wie die EU oder heute im Digitalisierungsdiskurs Merkel, Gabriel und Söder. Während in den 2000ern Opposition und Zivilgesellschaft mit dem Netzpolitikbegriff verknüpft werden, wie Beckedahl, Notz oder Klingbeil. Was wir hier nochmal zeigen wollen, ist, dass die Begriffe jeweils einen eigenen Bedeutungskontext haben und dass, wie wir über das Internet sprechen und ob es ein eigenes Schutzgut gibt oder ob das Internet als Schutzgut von Sicherheit und Wirtschaft definiert werden, dass sich das messbar in der öffentlichen Debatte niederschlägt.
Okay, wir fassen zusammen, was wir herausgefunden haben und die Schlussfolgerung, die wir ziehen, ist, dass das Politikfeld Internet oder wie immer man es in Zukunft nennen will, eigentlich weniger ein Ministerium braucht und dass diese Debatte, die häufiger die Frage, ob man ein Ministerium bekommt oder nicht zum Indikator, zum Erfolgsindikator von Netzpolitik macht, dass die eigentlich am Ziel vorbeischießt. Worum es geht, ist eine Vision, eine inhaltliche Vision zu formulieren, die auch über die engere netzpolitische Expertise hinausweist und in der Lage ist, die Zustimmung, den Konsens auch von breiteren Kreisen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen. Dieses Schutzgut ist der Netzpolitik leider in den letzten Jahren etwas abhanden gekommen und hat sich um das Thema Datenschutz oder Daten generell, Datenpolitik noch nicht neu formieren können. Von dieser Stärke des Schutzgutes aber hängt es ab, ob man überhaupt von einem Politikfeld sprechen kann, die Anerkennung der Gemeinwohlrelevanz dessen, was da politisch gefordert ist, ist aus unserer Sicht entscheidend dafür, ob man auch von der Institutionalisierung dieser Expertise sprechen kann. Das ist alles nicht irrelevant, die Frage, ob man hier von einem Politikfeld sprechen kann oder nicht, weil es tatsächlich Einfluss auf die materielle Politikgestaltung nimmt. Es ist ein Unterschied, ob das Internet sozusagen ein Unterthema von Wirtschafts- und Sicherheitspolitik ist oder ob man das Internet als solches, als schützenswertes Gut versteht und auch eine entsprechende Politik betreibt und in Ministerien verankert. Dankeschön.
So, bevor ihr jetzt alle aufspringt und rausrennt, es gibt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Wer eine Frage hat, bitte Hand hoch und möge mir etwas entgegenkommen.
Ingrid. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Mir fällt aber ein bisschen auf, dass ihr das Internet als sowas behandelt, als sei das immer gleich geblieben. Ich glaube, das Internet hat sich ja unglaublich verändert über diese Dekaden hinweg und dass ihr das auch mehr einbeziehen müsstet. Also diese euphorischen Ideen vom Internet als so ein gemeinsamer Raum, Cyberspace, und dass der losgelöst ist von der analogen Welt und so, also so wie dieses Manifest von Barlow, das Internet gibt es nicht mehr, das Internet ist unglaublich oligopolisiert, das Internet, da sind viel mehr Leute drin als früher, da sind Unternehmen ganz stark, da gibt es jetzt das Internet der Dinge und sowas alles, das habe ich bei euch alles nicht gehört. Also von daher müsst ihr nicht das Internet, die Entwicklung des Internets auch noch viel stärker mit einbeziehen. Was schützt man, wenn man das Internet schützt? Also da muss ja was anderes, was Normatives noch drin sein.
Das ist nicht so, dass wir das ignoriert haben, Ingrid. Wir haben halt nur eine halbe Stunde Zeit, ne, und mussten uns jetzt leider etwas einschränken in dem, was wir vorgestellt haben. Wir würden zum Beispiel den Punkt, wo die Idee eines freien, offenen Internets, das geht ja lange um die Infrastruktur, die verliert an Glaubwürdigkeit zur Zeit von Snowden. Da hat die niemanden mehr ziehen können, diese Idee. Und unsere Behauptung ist ja eigentlich nur, dass die Veränderungen, die stattgefunden haben und solche Phänomene wie Big Data, zwar jede Menge kritische Reflexion hervorgerufen haben, aber noch keine positive Vision, unter der man netzpolitische Forderungen so verkaufen kann, dass sie auch in der Gesellschaft tragfähige Mehrheiten erreicht.
Ich würde auch sagen, dass wir eigentlich gerade versucht haben, diesen Wandel auch zu zeigen. Also in den 90ern war das sehr dominant mit dem Internet als eigener Raum und die Cyber-Utopien in einer anderen, eher deutschen Version. Aber das erfährt dann eben durch Netzpolitik diese Verknüpfung mit Menschenrechten und ist ja auch dann deshalb nicht mehr dieser abgeschottete Raum mit einem Autonomieanspruch. Und bei Digitalisierung sehen wir eben gerade diese Ausweitung. Also eigentlich war das unser Anliegen, auch diesen Wandel zu zeigen.
Vielen Dank auch von mir. Mein Name ist Daria, ich bin von LOAD. Das ist ein Verein für liberale Netzpolitik. Mir wurde gerade gesagt, ich soll mich kurz halten, deswegen ganz kurz gefragt, was sollen wir denn jetzt machen?
Ja, also eins haben wir ja gesagt, wir sollten nicht nach einem Ministerium rufen, weil das nicht der Punkt ist. Ich glaube, der Punkt ist, sich zu überlegen, welche Zukunft man sich wünschen kann, in Bezug auf die Infrastruktur, aber auch die Datenmengen, die wir erzeugen, also sich positive Ziele zu setzen und für die zu werben.
Und eine Message wäre vielleicht auch mal, dass es sich lohnt, aus dieser Politikfeldperspektive überhaupt mal da drauf zu gucken und sich anzuschauen, was macht andere Politikfelder eigentlich erfolgreich. Also zum Beispiel ein Beispiel für die Medienpolitik wäre der stark institutionalisierte Claim nach Pressefreiheit.
Ja.
Das ist auch sozusagen einfach eine Perspektive, die wir vorschlagen, an der man sich auch orientieren kann, um eine gemeinsame Vision zu finden und die auch erfolgreich zu institutionalisieren.
Dass man es nicht als Nischenprodukt selber versteht und so definiert, sondern wirklich Anschlüsse zu größeren Prinzipien, Zielen, sowas wie Menschenrechten aktiv herstellt, weil man damit Sympathien gewinnt und auch andere Akteure einbinden kann.
Vielen Dank, wir sind mit der Zeit rum. Einen herzlichen Applaus an Janet Hofmann und Jonah Kriel.